Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Wie geht es Ihnen eigentlich? Viele Menschen würden mir diese Frage mit einem Gut beantworten und dabei tief drinnen an Herausforderungen zu knabbern haben und mit Verletzungen zu kämpfen. Bojan meint, dass es eine gute Nachricht für alle gibt, denen es nicht gut geht. Schön, dass Sie reinhören.
Liebe Geschwister, liebe Gäste, Kinder, Jugendliche, vor langer, langer Zeit, als es noch keine Smartphones gab, als es noch keine Computer gab, kein Radio, kein Fernsehen, da hat man die Nachrichten, die man hatte, über menschliche Boten gesandt. Manchmal könnte man, oder man könnte sagen, es waren eher so Marathonläufer. Und tatsächlich, die bekannteste Nachricht wurde wohl 490 vor Christus geschickt nach Athen, als die Athener die Perser bei dem Gebiet Marathon besiegt haben. Da ist ein Bote, und davon kommt das Wort Marathonläufer, wahrscheinlich so um die 42 Kilometer pausenlos gelaufen. Oder manche sagen sogar, bis Sparta ist er gelaufen. Das wäre noch viel, viel weiter. Um den glorreichen Sieg zu verkündigen. Und die schönsten Nachrichten waren natürlich, wenn der Krieg vorbei war, dieses Leid, diese Unterdrückung und Morden und Frieden geherrscht hat. Das waren die schönsten Nachrichten der Antike. Und wir können uns vielleicht gut vorstellen, wie die Menschen damals in der Zeit, wo es noch nicht solche Kommunikationsmittel gab, wie sie schon Ausschau gehalten haben, wo kommt vielleicht in der Ebene, wo kommt dieser Bote? Oder vielleicht auf dem Gebirge, wenn man in der Ebene gewohnt hat. Wann kommt er? Und dann hat man ihn gesehen, den Marathonläufer, wie er kam. Und manche, die gute Augen haben, haben versucht, als Erste zu sehen, von weit, aus großer Ferne, hat er eine gute Botschaft oder eine schlechte Botschaft? Kann das sein, dass man so etwas sehen kann an Menschen, ob sie eine gute oder schlechte Botschaft haben? Ja, das kann man. Schaut mal, was in Jesaja 52,7 steht. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt. Wie lieblich, wie schön, sagt der Elberfelder, sind die Füße. Das heißt, der Mensch wird auf einmal schön, weil er eine gute Nachricht bringt. Leider gab es in der Weltgeschichte viel mehr schlechte als gute Nachrichten. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn ihr mal das Experiment gemacht habt in Google, in diese Suchmaschine im Internet, das Wort Krieg bzw. das englische Wort War oder für Frieden reinzugeben, Peace, dann werdet ihr sehen, dass Krieg, dass Frieden kommt circa 1 Milliarde Mal. Also gibt es Stellen, die man finden kann, und für Krieg 2 Milliarden. Doppelt so viel Krieg wie Frieden, allein der Begriff. Wie sieht's aus in Nachrichten? Ob ihr Nachrichten im Fernsehen schaut heutzutage oder im Internet, es sind ungefähr mindestens 90% schlechte Nachrichten, negative Nachrichten. Vielleicht irgendwann beim Sport oder vielleicht beim Wetter manchmal, dass wir eine gute Nachricht kriegen. Manchmal ist in den ganzen Nachrichten nichts Gutes zu finden. Die Köpfe sind voll mit den Nachrichten. Und das ist schon seit Jahrzehnten so dass 1994 Peter Hane, der im zweiten deutschen Fernsehen Nachrichten gehalten hat, Tag ein, Tag aus, dass er ein Buch geschrieben hat, gute Nachrichten. Weil er gesagt hat, das halte ich nicht mehr aus, nur schlechte Nachrichten zu erzählen. Jetzt möchte ich mal gute Nachrichten erzählen. Und hat ein Buch geschrieben, gute Nachrichten. Aber wo finden wir denn heute gute Nachrichten? In YouTube vielleicht? Manche sagen, das Internet ist die größte Müllhalde, die es überhaupt in dieser Welt gibt. Natürlich gibt es hier und da gute Nachrichten, aber viel, viel schlechte Nachrichten. Ich habe mir vor einigen Wochen so zum Jahresabschluss als Silvesterlektüre so die View gekauft. Das ist eine Zeitschrift, die so mit Bildern zeigt, was passiert. Und ich wollte einen Jahresrückblick sehen, wie war das Jahr? Vielleicht gab es auch ein paar schöne Sachen. Und natürlich ist mein Auge sofort da reingefallen. Ihr könnt sehen, was ich, ja, ist nicht schwer zu verbergen. Und das Thema heißt, das Ende ist nah oder da. Kalifornische Brände. Aber dann habe ich weitergesucht und zwei Geschichten haben mich ziemlich beeindruckt. Die erste war hier als erste Geschichte über eine Schwimmerin. Niemand wollte, dass das blinde Mädchen, niemand wollte es trainieren. Also eine ehemalige Schwimmerin hat eine Krankheit bekommen, ist blind geworden und niemand wollte sie trainieren. Aber dann hat sich ein Trainer gefunden, der hat sie trainiert. Und wer ihr wirklich geholfen hat, wer ihr ganz treu war die ganze Zeit, war ihr Blindenhund. Der war sogar dort beim Becken und ist mit ihr gelaufen und ihr gezeigt, wie sie schwimmen soll. Ja. Was für eine Geschichte, wie ein Hund hilft, eine positive Geschichte. Und dann später eine große Geschichte, selbst ist der Hund. Und da wird ein türkischer Streuhund gezeigt, der niemand hat, der in Istanbul herumläuft und so bis zu 30 U-Bahn-Stationen jeden Tag fährt. Und zweimal mit der Fähre über den Bosporus. Und die Leute haben ihn so gerne, dass er inzwischen seinen eigenen Instagram-Account hat und Twitter und ganz viele Followers. Und sie haben ihm auch einen Chip gegeben, dass sie überall wissen, wo er ist. Und die gute Nachricht noch, der fährt schwarz und muss nicht zahlen, wird nicht bestraft. Versteht ihr? Gute Nachrichten. Sind wir wirklich auf den Hund gekommen? Dass wir nur noch im Tierreich gute Nachrichten finden, so sieht es manchmal aus. Aber ich frage dich jetzt, wo findest du gute Nachrichten? Woher beziehst du deine guten Nachrichten, die dich aufbauen, die dich wieder in eine Balance bringen? Es gibt ein Buch, das heute notwendiger denn je ist. In diesem Buch gibt es gute Nachrichten. Und die Menschen benötigen jetzt, besonders in dieser C-Krankheit, wie es der Heinz Scheidinger in seiner wegweisenden Predigt letzten Sabbat genannt hat, die C-Krankheit. C-Virus. Sie benötigen, besonders jetzt in dieser Krankheit, benötigen sie diese gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, um das geht es hier. Ich glaube, dass es noch nie so viele negative Nachrichten gab, wie heute das der Fall ist. Die Menschheit steuert seelisch auf eine Katastrophe hin. Seit 2 Jahren erzählen uns das Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Seelsorger. Sie haben es kommen sehen. Aber die letzten Studien schockieren uns alle, glaube ich. In Österreich wurde am 15. Dezember letztes Jahr, also vor einem Monat, eine besorgniserregende Studie veröffentlicht, die aufzeigt, dass seit der C-Krankheit die letzten 2 Jahre in Österreich die Depressionen bei Schülern um das 5- bis 10-fache zugenommen haben, liebe Geschwister, liebe Freunde. 5- bis 10-fach. Im Moment zeigt die Studie, dass die Hälfte, 50% unserer Kinder depressiv ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass 20% der Mädchen Suizidgedanken haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht haben wir das gehört, aber wir müssen stehen bleiben. Mich hat das geschockt, als ich solche Größen hier gehört habe. Was ist los mit unserer Welt? Dass so viele Kinder, Schüler, Schülerinnen depressiv werden. Es ist tatsächlich eine psychiatrische Pandemie, in die wir uns jetzt reinbewegt haben. Das ist Realität jetzt, liebe Geschwister, und nicht nur bei den Jugendlichen. Es ist eine Katastrophe. Aber schaut mal, ich möchte euch nicht nur die Katastrophe zeigen. Ich möchte euch etwas zeigen, was sehr positiv diese Forscher, die uns diese bittere Wahrheit jetzt gezeigt haben, der Universität Krim und der Universität Wien. Vielleicht könnt ihr jetzt das oben, die Technik, das Bild machen, das wäre sehr schön. Oder ich klicke weiter. Genau. Schaut mal auf ihrer ersten Seite, was geschrieben steht. Die Seite heißt istokay.at. Schön, dass du da bist. Schön, schön, dass du da bist. Wie schön. Versteht ihr, eine Hoffnung geben sie. Die erste Botschaft, schön, dass du da bist. Das ist schön, von einer medizinischen Einrichtung, von Forschern, von Medizinern zu hören. Als erste Nachricht, schön, dass du da bist. Wie wohltuend ist das? Und liebe Geschwister, genau das ist die Botschaft, das Erste, was uns Gott auf der ersten Seite der Bibel sagt. Er sagt uns, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. So fängt die Bibel an. Schön, dass es dich gibt. Du bist gewollt. Du bist kein Zufallsprodukt, kein Unfall. Du bist gewollt. Schön, dass du da bist. Schaut mal, explizit können wir das sofort lesen in 1. Mose 1, 26. Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde. Das ist ein Wunsch Gottes. Du bist ein Wunsch Gottes. Das sagt uns die Bibel sofort zu Beginn. Explizit. Lass uns Menschen machen nach unserem Bilde. Aber es ist auch, wenn wir die ersten zwei Seiten lesen, es ist auch implizit die Atmosphäre in den ersten beiden Seiten der Bibel. Es ist wie ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer, sage ich immer. Ja? Schaut mal, als ich viele Jahre Pastor war in vielen Gemeinden, ich habe manchmal erlebt, dass mich die Eltern, die sich ein Kind gewünscht haben, also die Frau war schwanger, das konnte man sehen, aber manche sehr früh, wo ich es noch nicht mal gesehen habe, sie haben gesagt, Bojan, komm mal zu uns, oder wenn ich bei Ihnen war, komm, wir zeigen dir was. Wir zeigen dir unser Kinderzimmer. Und dann bin ich reingegangen und habe mir das angeschaut, boah, alles so rosa, die ganzen Tapeten und Bordüren und dann zeigten mir das Bett mit so Himmelbett und sie strahlten und dann irgendwelche Rasseln. Wisst ihr was, als ich das gesehen habe, da wusste ich, diese Eltern freuen sich auf ihr Kind. Das Kind ist gewollt. Und schaut mal, so beginnt die Bibel. Sie beschreibt zuerst das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer, was Gott uns gegeben hat. Der Garten Eden ist das Kinderzimmer, das Gott für uns vorbereitet hat. Das ist auf der ersten und zweiten Seite der Bibel, lesen wir das. Der Garten Eden. Und dann der Spielplatz, der Abenteuer-Action-Kreativ-Spielplatz. Die ganze Erde solle werden. Er hat nicht alles fertig gemacht. Er hat gesagt, du machst mit. Du darfst es machen. Du darfst herrschen. Du darfst diesen Abenteuer-Spielplatz nutzen und dir untertan machen und Freude dran haben. Das lesen wir auf den ersten beiden Seiten der Bibel. Was für eine Anerkennung von Gott. Ja, und Gott ist sehr, sehr wertorientiert und sagt, es war gut, es war gut. Jedes Spielzeug, das er gemacht hat, es war gut, es war gut. Und am Ende, als der Mensch da war, es war sehr gut. Gott bewertet, Gott spricht aus, was er über etwas denkt, wie wertvoll ihm etwas ist. Lob und Anerkennung. Schaut mal, und dann die erste Aktion mit Gott. Er bringt die Menschen in dieses Kinderzimmer und dann bringt er, und dann sagen wir, jetzt machen wir eine gemeinsame Spiel, eine Übung und bringt ihm die Tiere, dann bringt er ihn ein großes Tier mit einer großen Nase und so zwei Höcker oder ein Höcker drauf und dann sagt er, du darfst es nennen, du darfst jetzt kreativ sein. Nashorn. Ja. Und dann bringt er ihn ein kleines grünes Tier und zeigt ihm, jetzt nenne mal dieses kleine grüne Tier, sag mal, das hüpft im Gras. Und der Mensch, Grashüpfer. Versteht ihr, so sagt uns die Bibel, so kreatives Spiel hat Gott mit ihm gemacht in einer vollkommenen Welt. Was für eine Welt mit so viel Lob, Anerkennung, gemeinsame Zeit. So ist das ganze erste und zweite Kapitel beschrieben. Und so gegen Ende auf der zweiten Seite oder in Mitte der zweiten Seite der Bibel geht es weiter. Das ist gar nicht genug. Ja? Es geht weiter. Gott sagt den Menschen, er ist gewollt. Und er möchte viel Zeit mit ihnen verbringen. Liebe Freunde, ich habe in meiner Arbeit als Seelsorger mit vielen Menschen gesprochen, die waren nicht gewollt. Weder vor der Geburt noch nach der Geburt. Sie wurden abgewiesen. Sie haben keine Zeit verdient. Man hat nie mit ihnen gespielt, nie Zeit verbracht. Schaut mal, wie die Bibel weitergeht. Gott sagt, auf der zweiten Seite der Bibel lesen wir, dass Gott noch mehr Zeit wollte. Er hat gesagt, wir machen einen ganzen Tag in dieser Woche, da werden wir nur feiern, ich feiere euch. Und ihr feiert mich als Schöpfer. Und ihr könnt kreativ sein und ich werde kreativ sein. Und wir werden eine besondere gemeinsame Zeit verbringen. Liebe Geschwister, das hat für mich, wenn ich das lese im Schöpfungsbericht, das ist etwas Romantisches, wenn der Gott des Himmels noch mehr Zeit mit uns verbringen möchte. Wenn er sagt, wir sind so wichtig, dass er einen ganzen Tag mit uns verbringt. Das ist so schön, dass die Bibel später in 2. Mose 31, Hesekiel 20 sagt, diese Zeit wird ein Zeichen für uns, zwischen uns. Wow, ein Zeichen, ein Liebeszeichen, ein Beziehungszeichen. Vor 32 Jahren habe ich gerade meine Frau kennengelernt, oder Noch besser gesagt, wir wurden ein Pärchen. Und gerade als wir ein Pärchen wurden, stand die Exkursion von Darmstadt-Marienhöhe, von unserem theologischen Seminar, nach Newbold. Und ich habe mich lange gefreut, nach Newbold zu gehen, Angie White Estate. Wir fliegen mit Flugzeug, das war damals auch noch nicht jeden Tag möglich. Und dort werden wir Schönes erleben. Aber wisst ihr was, als ich gerade ein paar Tage vorher mit meiner Frau Beziehung geschlossen habe, sagen wir es mal so, da wollte ich nicht mehr nach Newbold. Ich habe die Lust verloren. Es war so schön und so romantisch. Da wollte ich gar nicht. Aber sie, ja, ich wollte nicht weg von ihr, aber sie hatte eine tolle Idee und hat mir etwas von ihren Haaren abgeschnitten. Sie hatte damals ganz rote Haare. Hat mir einen kleinen Büschel so gemacht und die Haare, und die habe ich mitgenommen. Hier, bei meinem Herzen habe ich sie mitgetragen. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, boah, ich bin getrennt von meiner Frau, habe ich es angeschaut. Ja, wir sind zusammen. Das ist das Zeichen, das ist ein Teil von ihr. Und jedes Mal, wenn mich Menschen fragten, sag mal, der Bojan, hat der wirklich diese tolle Frau gekriegt? Hier ist der Beweis. Hier ist der Beweis. Diesen Beweis habe ich, ja? Auch wenn ich jetzt gerade getrennt von ihr bin. Schau mal, genau das ist, was Gott uns sagt. Zum Beispiel in Hesekiel 20, Vers 12. Ich gebe dir diese Zeit, damit man erkenne, dass ich der Herr bin, der euch heilt. Das ist der Beweis nach außen. In Vers 20 sagt er, damit du erkennst, dass ich dich heilige, dass ich dein Gott bin. Für Gott sind wir was ganz Besonderes, Heiliges. Ja? Und dass er unser Gott ist. Merkt ihr, wie beziehungsorientiert, romantisch die Bibel mit Gott beginnt, wie vollkommen das war. Und jetzt stellt euch vor, das soll jeden Tag so weitergehen. 6 Tage arbeiten wir ohne Schweiß und so richtiges Flow-Erlebnis, kreativ, und am 7. Tag den ganzen Tag mit Gott begegnen. So war es gedacht. Das ist die gute Nachricht der Bibel von Anfang an. So hat sich Gott uns vorgestellt. Aber leider kommt auf der 3. oder in manchen Bibeln auf der 4. Seite ein Bruch. Der Mensch geht fremd. Der Mensch geht fremd. Die liebevolle Beziehung ist zerbrochen, zerbröselt. Sie war dahin. Es ist eine Kluft entstanden zwischen Mensch und Gott. Und so eine radikale, dass die Bibel sie nennt Scheidung. Das ist das gleiche Wort, was wir in 1. Mose 1, Vers 4, Vers 6 und 7 lesen, wenn Gott schied Licht von Finsternis. Wenn Gott schied die Wasser oberhalb von unterhalb. Das gleiche Wort kommt in Jesaja 59 vor und sagt, es ist eine Scheidung. Was hat diese Scheidung gemacht? Der satanische Feind hat sein Sündenvirus in uns, in unsere Seele initiiert. Eine Art zweites Gesetz, sagt Paulus in Römer Kapitel 7. Dass wir nicht mehr loswerden, dass niemand los wird. Die ganze Welt, wir alle Kinder Adams sind in diese Pandemie, dieses Virus gefallen. Vor 6000 Jahren kam es schon zum großen Lockdown. Wir wurden gefährlich für die anderen Welten durch dieses Virus. Und sie wurden für uns gefährlich, weil wir diese Herrlichkeit nicht mehr ertragen können. Weil wir so degradiert sind. Es ist nur noch eine unsichtbare Welt übergeblieben, die wir nur noch glauben können. Aber ab der 3., 4. Seite der Bibel wird uns diese Wahrheit gesagt. Weil uns Gott liebt, sagt er uns auch die Fakten. Er zeigt uns diese Diagnose, liebe Geschwister. Und ich möchte sie hier zusammenfassen, damit wir lernen, für uns das klar zu sehen und damit wir es lernen, den Menschen weiterzugeben. Uns wird gesagt, dass diese Welt, die so wunderbar war, dass sie ein Gefängnis geworden ist. Ich versuche, die richtigen Farben zu nehmen, die es gut zeigen können. Es ist kein Spielplatz mehr, sondern wir sind wie hinter Gittern. In Jesaja 42 sagt Jesaja, nimmt er 2 Worte, dass diese Welt ein Kerker ist, dass diese Welt ein Gefängnis ist. So wird es beschrieben. Und in Offenbarung 18, Vers 2 steht, dass nicht nur wir, sondern alle unreinen Geister sind hier in diesem Gefangen, in diesem Gefängnis. Wir sagen so schön, wenn wir so Bilder sehen aus dem Weltall, oh, der schöne blaue Planet. Ja, die Leute kennen nichts anderes. Wir haben keinen anderen Planeten aus der Nähe gesehen, aber wir sagen, der schöne blaue Planet. Wisst ihr, was der Himmel sagt? In Jesaja 8, Vers 22, aus der Vogelperspektive, aus der himmlischen Perspektive, sagt man, man wird hochblicken und dann wird man runter auf die Erde blicken, Jesaja 8, 22, und siehe, da ist Not, Finsternis, bedrängendes Dunkel und dichte Finsternis. Drei Worte über Finsternis und Dunkel werden uns genannt. Drei Worte, wie finster es hier ist. Ja, ich kann das gar nicht so schnell jetzt alles hier finster machen, aber hier ist Finsternis. Dichte Finsternis. Und deswegen Not, große Not, die wir hier erleben. Große, große Not. Das ist, was die Bibel uns sagt, liebe Geschwister. Wir sind ein Virus geworden im Universum. Das ist die bittere Wahrheit. Und Jesus, im Evangelium können wir lesen, Matthäus 4, 16, Lukas 4, 79, Psalm 23, dass diese ganze Welt nicht mehr oben ist, sondern unten, auch Prediger sagt das, und ein Tal des Todesschattens geworden ist. Ein Land des Todesschattens. Eine Grube und viele andere Worte, die in diese Richtung gehen, haben wir in der Bibel. Ein Land des Todesschattens. Und noch schlimmer, in Offenbarung 12, Vers 12 steht, dass hier Luzifer, derjenige, der mal ein wunderbarer König ist, ein Feind Gottes geworden ist, und dass er hier in dieser Welt ein Labor hat. Es ist nicht mehr unser Spielplatz, es ist sein Spielplatz geworden. Satan herrscht hier. Er hat sich gestohlen, die Herrschaft. Er ist hier, er hat sich hier als König gekrönt und spielt hier sein böses Spiel auf unserer Welt, die uns für uns gedacht war. Liebe Geschwister, lasst uns nachdenken, was wir jetzt erleben. Das größte Problem, das große Problem unserer Welt ist nicht das C-Virus, sondern das S-Virus. Die größte Gefahr ist nicht die C-Krankheit, sondern der Tod durch die Sündenkrankheit, die wir haben. Das ist unser wahres Problem. Und das ist ein Riesenunterschied. Der Peter Hane, der das Buch geschrieben hat, damals Gute Nachrichten, der hat vor einigen Wochen ein Interview gehalten und sich gefragt, was ist los mit den christlichen Kirchen? Er ist evangelikaler Christ. Was ist los? Tun wir auch so, als wäre das das größte Problem, das C-Problem? Haben wir auch solche Todesängste? Die einen haben Todesängste und Panik, was die C-Krankheit angeht, die andere, was die C-Impfung angeht. Die einen suchen Heil dort, die anderen da. Ist das das größte Problem, liebe Geschwister? Schaut mal, wie Jesus uns versucht, in den großen Problemen dieser Welt zu trösten. Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, was ganz anderes. Fürchtet euch nicht vor denen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Merkt ihr, wie uns unser Herr wieder in Balance bringen möchte durch sein Wort? Was sollen wir fürchten? Wen sollen wir fürchten? Natürlich nehmen wir Krankheiten ernst, selbstverständlich, und auch die Möglichkeit, die wir haben. Jeder, wie es versteht. Aber letztendlich im Vergleich zum großen Thema ist das nicht unser großes Thema. Wo wir uns verlieren oder gar zerstreiten, wie auch Heinz letzte Woche gepredigt hat, das ist nicht unser großes Thema. Sondern halte dich an Christus, halte dich an Jesus, halte dich an den Sieger, den, der etwas gemacht hat. Liebe Geschwister, wir brauchen jetzt hieraus Hilfe, aus seinem Wort. Hier hat er uns Dinge gegeben, die jetzt für uns unglaublich wichtig sind. Lass uns darüber nachdenken. Ich möchte nochmal zurückgehen auf diese Universitäten, die jetzt uns diese Studie gegeben haben. Schaut mal, wie sie begonnen haben. Schön, dass du da bist. Aber sie bleiben nicht nur bei der Diagnose auch, die sie uns gegeben haben durch diese Studien, wie viele unserer jungen Leute schwer leiden, sondern die Universität Krems in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien und Ulm auch in Deutschland. Sie haben ein Angebot gemacht. Sie haben ein Hilfsangebot gemacht. Sie möchten helfen den jungen Leuten. Und das muss ich euch zeigen. Das ist so wichtig jetzt hier weltlich gesehen und auch so vorbildlich, was sie gemacht haben. Nicht nur schön, dass du da bist, sondern ein Team hat gearbeitet, lange Zeit und arbeitet, diese Universitäten, um zu helfen. Schaut mal, die gute Nachricht, das ist auf der zweiten Seite, könnt ihr lesen im Internet. Die gute Nachricht, du kannst was dagegen tun. Wie schön, dass sie unseren Jugendlichen, unseren Kindern wieder etwas Kompetenz zurückgeben, die sie vielleicht noch haben, dass sie sie ermutigen, eine gute Nachricht geben, auch wenn es dir schlecht geht. Wie schön ist das? Eine gute Nachricht. Und schaut mal, dann geht es weiter, dann spricht Professor Pier, der Leiter dieser Studie, ein Mediziner, Psychosomatiker, und er gibt Tipps, einfach verständlich heruntergebrochen, für Jugendliche. Einfach und verständlich. Und gibt Hilfsangebote. Und dann sagt er, und wenn euch das nicht hilft, was wir euch geben, und er gibt zahlreiche Angebote, was man tun kann, damit es einem besser geht, dann sagt er, dann kommt zu uns, dann holt euch professionelle Hilfe. Aber ihr könnt was tun. Ihr könnt auch euch helfen, wenn ihr wisst, wie. Und er gibt uns viele Informationen. Und schaut mal, Depression, Ängste, Schlafstörungen, Stress und verschiedenes, vielfältige Art und Weise gibt er Hilfestellungen. In vielfältiger Art und Weise. Schaut mal, so arbeitet Gott. Das ist ein Prinzip, was wir aus der Bibel haben. Oftmals haben wir nicht so erlebt. Wir haben nur schwere Diagnosen und Ängste. Aber wer hilft uns? Wer gibt uns praktische Hilfe? Sie haben es getan und ich schätze es unglaublich. Und ich bitte euch, gebt es weiter. Auch ihr werdet viele Menschen kennen, junge Menschen, Jugendliche, denen es schlecht geht. Gebt in diese Seite weiter. Da ist ein gutes Hilfsangebot für seelische Nöte, für Depression. Nutzt es. Hilft in dieser Zeit Menschen, die Schwierigkeiten haben, die nicht wissen, dass sowas existiert. Liebe Geschwister, so arbeitet Gott. Er gibt uns nicht nur diese starke Diagnose, die wir gelesen haben, sondern er gibt uns vielfältige Therapiehilfe. Wir haben es jetzt im Hebräerbrief gelesen. So beginnt der Hebräerbrief, nachdem Gott auf vielerlei Art und Weise geredet hat durch die Propheten. In Mose hat er geredet. Er hat uns Geschichten gegeben, die schon unsere Kinder lernen. Er hat uns durch seine Gesetze geholfen, dass wir in die Lebensgesetze reinkommen, durch die wir leben kommen. Er hat uns in der Weisheitsliteratur geholfen, damit wir weise sind, damit wir Licht sein können, damit wir so gut wie möglich in dieser Welt überleben. Aber unser Grundproblem kann das auch nicht lösen. Unser Grundproblem, sagt die Bibel, muss von außen kommen. Muss jemand geben. Ja? Und was für Hoffnungen sind entstanden, als es hieß, ja, wir werden Medikamente oder Impfstoffe machen und dann wird alles schnell vorbei sein. Und die Menschen waren froh. Und auch in der Bibel gibt Gott eine Diagnose und dann Hoffnung. Und schaut mal, wie er das macht. Und ich möchte euch etwas Interessantes zeigen, liebe Geschwister. Fragt euch mal, was war die erste Vision, der erste Traum, die Gott einem Menschen gegeben hat? Abraham, 1. Mose 15. Abraham hat einen tiefen Schlaf bekommen und was war dann? Tiefe Finsternis, die Diagnose. Was war die zweite Vision, der zweite Traum, den jemand in der Bibel bekommen hat? Wir können das nachlesen in 1. Mose 20 bei Abimelech. Du bist des Todes. Du musst sterben, so wie wir alle hier, weil du gesündigt hast. Diese Diagnose ist gegeben worden in der zweiten Vision, also eine ehrliche Wahrheitsaufdeckung. Aber was war die dritte Vision, liebe Geschwister? Was war die dritte Vision, der dritte Traum, den jemand bekommen hat in der Bibel? 1. Mose 28. Einer, der alles verloren hat. Jakob, der betrogen hat seinen Bruder, der fliehen musste um sein Leben, der auf der Horizontale alles verloren hat, legt sich nachts hin mit einem Stein unter den Kopf. Und dann spricht Gott. Dann kommt die dritte Vision der Bibel und er sieht eine Leiter vom Himmel bis zur Erde. Ja, und oben war Gott und hier sind Engel, Boten Gottes sind rauf und runter gegangen und hier war Gott. Das ist die dritte Vision, der dritte Traum in der Bibel, liebe Geschwister. Und wir wissen, ich hoffe, wir wissen hier alle nicht, was das bedeutet. Für die, die es nicht wissen, in Johannes 1 sagt Jesus, dass er, auf ihn werden die Engel gehen. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, ihr könnt wieder zum Vater kommen. In Hebräer 1 steht, nachdem Gott vielerlei Art und Weise durch die Propheten geredet hat, hat er am Ende durch seinen Sohn gesprochen. Was für eine Botschaft. Wir können wieder raufkommen. Wir können raus aus dieser Pandemie der Sünde, aus diesem kaputten Leben, in eine ganz andere Welt. Ja? Ich habe meine gelben Farben vergessen, aber ich mache es so, in eine wunderschöne Welt, die so gedacht, die so ist, wie sie ursprünglich gedacht war. Und noch schöner, da gibt es noch ein paar Neuerungen. Schaut mal, als wir im totalen Lockdown waren, letztes Jahr zum Beispiel, alle Geimpfte, Ungeimpfte, da ging es doch nur ums Überleben aus der Sicht der Medizin. Ja? Und da wurde alles runtergefahren. Ja? Es waren nur noch die Lebensmittelgeschäfte offen, vielleicht die Apotheken. Aller Luxus, Thermalbäder, was manche vermissen hier, weil ihr so viele hier habt, Fitness, Wellness, Partys feiern, alles war nicht mehr möglich, alles war verboten, es ging nur noch, wie überleben wir, so gut wie möglich. Die Bibel sagt uns was Ähnliches. In dieser Welt ist nicht Wellness, ist nicht Party, sondern Tal des Todesschattens. Aber die Party und Wellness und all das kommt wieder. Die Bibel geht so weit, Paulus in Römer 8, Vers 18, dass er sagt, wisst ihr nicht, dass die zukünftige Herrlichkeit und dass die Leiden der jetzigen Zeit hier unten, und ich möchte euch nicht weiter ausmalen, die Leiden, die ich schon kenne, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der übergroßen Herrlichkeit, die ans uns geoffenbart wird. Heißt, eines Tages, wenn wir sehen werden, was auf uns wartet, und es gibt einige Predigten bei uns auf unserer Seite über den Himmel, dann werden wir sehen, dass das wird ganz klein, das Leid werden. Was für eine Welt wartet vor uns? Wer wartet auf uns dort? Aber liebe Geschwister, ich möchte die letzten 5 Minuten, möchte ich euch noch etwas lesen. Lass uns weiterlesen, was hier steht. Hier steht in Jesaja 57, wie schön auf den Bergen sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht und ist König. Horch, deine Wächter heben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Hier wird uns was gegeben. Der Herr wird wieder König werden. Er kommt nach Zion zurück. Liebe Geschwister, wie ist das geschehen? Die Bibel sagt uns, um uns hier rauszuholen, musste ein Gegenmittel gegen die Sünde gefunden werden. Das verlangen die himmlischen Gesetze. Es geht nicht anders. Und da ist etwas Unfassbares, was uns die Bibel, die Propheten andeuten. Sie sagen, jemand muss von oben in diese infizierte Welt reinkommen, der nicht mit dem Virus der Sünde infiziert wurde. Der ständig unter dem Schutz des Allmächtigen leben wird, wachsam sein wird gegen den Feind, der ihn die ganze Zeit versucht zu infizieren. Aber dann muss er, der einzige Nicht-Infizierte, der jemals seit dem Sündenfall hier gelebt hat, der muss dann alle Viren der Menschen auf sich nehmen. Da gibt es eine neue Phase, um den kosmischen Rettungsplan zu vollenden. Und liebe Geschwister, es ist ein schrecklicher Text, den wir lesen werden jetzt. Weil schaut mal, wir werden jetzt einfach weiterlesen und ich glaube, dass wir viel zu selten dieses Kapitel zu Ende lesen oder das nächste Kapitel. Ich werde nicht das Ganze lesen, macht es zu Hause, aber ich werde mit euch lesen und ich zittere, wenn ich das lese. Und wir lesen es zu selten. Ja, hier haben wir bei Jubel aufgehört. Lesen wir weiter, Vers 9. Brecht den Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Denn der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt. Wisst ihr, was hier steht, ihr Jungs, die gerne im Fitnessstudio trainiert? Ihr schaut eure Bizeps und Trizeps an und was weiß ich, was noch. Ja, ihr freut euch, wenn das größer wird, ja. Aber hier wird gesprochen, schaut den Arm des Herrn an. Er hat ihn entblößt, dass ihr ihn sehen könnt, wie stark der Herr ist. Versteht ihr? Er spricht mit den Bildern, die wir kennen. Er möchte euch seine Stärke zeigen. Entblößt von den Augen aller Nationen und allen Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Für diese Rettung musst ihr die Ärmel hochkrempeln, liebe Geschwister, liebe Jugendliche, liebe Jungs. Weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines aus, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hass sollst du ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her. Und eure Nachhut ist der Gott Israels. Er wird etwas tun für uns. Er zieht vor uns her. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Siehe, mein Knecht, sagt Gott. Jetzt wird einer zum Knechten werden, zum Knechten Gottes, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und das hat den Juden bis heute gefallen, bis hierher. So ein Messias wünschen wir uns, der jetzt hoch, der jetzt als König kommen wird und zerstören majestätisch. Und noch heute warten sie auf so jemand. Aber der Text bekommt jetzt eine Wendung. Schaut mal, wie es jetzt weitergeht. Vers 14, wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Jemand, der so gewaltig ist, der mächtigste Universum, wird ein Knecht. Und sein Aussehen wird mehr entstellt als jeder andere. Was passiert da? Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Was wird er tun? Es wird eine Sprengung geben, die uns reinigen soll. Aber wie? Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Ja, sie lachen vorher. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Was sie nicht gehört hatten, auch in keinem Hollywood- oder Computerspiel und so weiter, könnten wir heute ergänzen. Nirgendwo. Sie werden es wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wen ist der Arm des Herrn offenbart worden, liebe Geschwister? Jetzt kommt wieder sein Arm. Schaut mal, er ist wie ein Trieb, was ganz, ganz Kleines. Vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross. Stellt euch vor, ein Baby ist er geworden. Aus dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Auf einmal kommt er nicht mit diesen riesen Muskeln und dieser großen Kraft, die wir äußerlich sehen. Nein, er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Was ist denn das einer da aus Nazareth? Irgend so ein Zimmermann, ja? Jedoch unsere Leiden. Er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Der muss ja stark sein, wenn er alle unsere Schmerzen auf sich nehmen kann. Das ist jetzt was anderes, das ist eine andere Stärke. Wir hielten ihn für bestraft. Ja, der muss ja schuld sein, deswegen bringt man ihn ans Kreuz. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Wegen deiner Viren, wegen deiner Sündenkrankheit. Zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen, nicht durch seine Muskeln so gesehen, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unserer aller Schuld. Ich lese nicht weiter, liebe Geschwister. Ihr seht, was uns hier gesagt wurde. Wir lesen das zu selten. Schwester White hat gesagt, wir sollten jeden Tag drüber nachdenken. Und in jeder Predigt müsste das drin sein, was der Herr für uns getan hat. Und auch gerade dieses Kapitel. Um uns rauszuholen, ist etwas Gewaltiges passiert, liebe Geschwister. Und es wurde gehalten, was uns versprochen wurde. Das Versprechen der Lösung. Dieser göttlichen Medikament oder Impfung, wenn wir das vergleichen, ist eingetroffen. Das einzige Mittel, damit wir wieder rauf können, damit wir ewig leben können. Woher wissen wir das? Viele Texte in Jesaja 54. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Auf einmal kann Jerusalem das Himmlische wieder Menschen gebären. Neu gebären. Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zu Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt und esst, ja, kommt und kauft, ohne Kaufpreis. Wein, Milch, warum wiegt ihr Geld für das ab, was nichts bringt? In Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 7, sein Blut reinigt uns von Sünde. Matthäus 26, 28 sagt Jesus, dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. liebe Geschwister, liebe Jugendliche, der große Kampf dauert noch an. Aber der Sieger hat schon gesiegt. Der Sieger ist bekannt. Das Mittel ist da. Die himmlischen Bücher sind offen. Die Namen können oben eingeschrieben werden. Aber der Herr wartet auf euch. Wartet auf uns. Was ist mit uns? Er benötigt jetzt uns. Die Welt ist durcheinander. Sie leidet. Auch hier in der ersten Welt, wie wir das so schön sagen. Die Hälfte unserer Kinder ist krank. Gott benötigt jetzt euch. Wo sind eure Gaben, die euch Gott gegeben hat? Was macht ihr mit ihnen? Wenn du technisch oder designerisch begabt bist, dann werde Influencer für Jesus Christus, für den großen Held. Wenn du finanziell begabt bist, dann unterstütze es. Unterstütze diese Verkündigung. Wenn du extrovertiert bist, dann geh raus und gib Zeugnis. Nutz deine Gaben. Wenn du Lehrer bist, dann beginn an, Bibelkreise anzubieten, Bibelstunden, wenn dir Gott diese Gaben gegeben hat. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann kommt zu meinen Studenten oder zu mir und die müssen es jetzt wissen. Wie gibt man einfache Bibelstunden den Menschen, dass sie es einfach verstehen? In Epheser 6 sagt Gott, ziehe deine Schuhe an, deine Sandalen. Nicht nur die Wahrheit haben. Ja, wir haben die richtige Wahrheit. Weitergeben. Mit Bereitschaft zur Verkündigung der frohen Botschaft, nicht negative Botschaft. Die Welt ist voll, wir brauchen nicht noch mehr negative Botschaften. Die Welt kennt ihre negativen Botschaften. Das predigt die Welt uns die ganze Zeit. Frohe Botschaft, ein Evangelium des Friedens. Es gibt so viel Negatives, die Menschen brauchen Hoffnung. Die Hoffnung, die vom seelischen, körperlichen, in das Geistliche, in das Ewige geht, liebe Geschwister. Das ist unsere Aufgabe. Als Vater und meine Frau als Mutter, wir waren begeistert und wir werden berührt, wenn wir diese kleinen Schuhe von unserer Tochter sehen. Ja? So kleine, winzige Schuhe. Und wir wissen, sie hat hier gelernt zu laufen, so wie wir laufen, als sie ganz klein war. Das ist lieblich, oder? Das ist was Liebliches, das berührt. Liebe Geschwister, dieses Gefühl werden nicht nur Menschen haben, zu denen ihr geht und ihnen mit euren Gaben die frohe Botschaft bringt. Sondern dieses Gefühl hat auch unser himmlischer Vater, wenn wir die gute Botschaft weitergeben. Wie lieblich sind die Füße derer, der gute Botschaft bringt. Gott segne uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.